Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau wieder aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich ganz herzlich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 56 mit unserem Gast Nicola Kreuzer, Inhaberin und Geschäftsführerin von All Alemannia und dem Thema Recruiting und Integration internationaler Pflegekräfte. Nicola, sensationell, dass du bei uns aufschlägst. Ja, da freuen wir uns wirklich total. Und sag mal zu Beginn ein bisschen was zu deiner Person und dem Unternehmen, dass man mal so die wichtigsten Basics zu Beginn hat.
Ja, erstmal vielen lieben Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Also ich habe das Unternehmen vor 13 Jahren aufgebaut, nachdem ich in meinem ersten Leben die Sushi Factory mit aufgebaut habe, eine große Sushi-Restaurantkette damals in Hamburg und auch teilweise darüber hinaus. Dann habe ich vor 13 Jahren nochmal einen ganz anderen Ansatz wählen wollen, aber trotzdem auch mit Integration von Menschen, die aus dem Ausland kommen, in deutschen Unternehmen. Damals waren das die Sushi-Köche in den Sushi-Restaurants. Heute sind es die Krankenpflegekräfte aus dem Ausland und auch Hebammen, MTAAs und so weiter in deutsche Krankenhäuser. Und das machen wir jetzt seit 13 Jahren.
Super spannend. Da hast du, glaube ich, einiges zu erzählen. Also aus beiden Stationen, denke ich. Auch nochmal von mir herzlich willkommen, liebe Nicola, in der Business Liga. Und meine Einstiegsfrage, du bist ja ein bisschen vorgewarnt, lautet natürlich, wir sind ja in der Business Liga hier im Stadion und gerade ist ja auch Fußball-WM. Und wenn du jetzt der Coach wärst, also du musst nicht beim Fußball bleiben, du kannst auch ein anderes Genre wählen. Wo würdest du dich denn, auf welcher Position würdest du dich denn einsetzen?
Also meine Kinder würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wegen der Formulierung, weil es das, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Aber aus meiner Generation würde man sagen, als Libero, weil ich mich im Job eigentlich überall an jeder Position immer so ein bisschen sehe. Mal bin ich bei der Stürmer, mal bin ich die Verteidigerin, mal stehe ich im Tor. Letzten Endes bei so einem doch noch relativ kleinen Unternehmen mit auch 12 Personen. Stimmt gar nicht, 13 seit neuestem. Bin ich so ein bisschen hier und da und überall.
Das ist spannend. Libero hatten wir, glaube ich, noch nicht so häufig. Innenverteidiger, hat Volker gesagt, ist eigentlich der richtige Terminus heute, ne? Aber die sehen wir ja jetzt gerade auch in USA, Mexiko und Kanada im Platz flitzen. Leider keine, nicht mehr mit deutscher Beteiligung. Aber ja. Du hast ja gerade, das finde ich ganz spannend, das Thema Integration internationaler Pflegekräfte erwähnt. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen. Wie ist es gestartet dazu? Auch vielleicht, du hast ja eben von einem vorhergehenden Unternehmen erzählt. Also Unternehmergen scheinst du ja zu haben. Bist du da gescheitert? Hattest du da aus den Fehlern gelernt? Und was hat dich dazu veranlasst, dieses neue Unternehmen zu gründen?
Ja, also tatsächlich war das eine wahnsinnig spannende Zeit damals bei Sushi Factory. Ich war nur immer so ein bisschen Geschäftsführerin in der zweiten Reihe. Also ich war zwar Mitgeschäftsführerin, aber nicht Hauptgesellschafterin und habe da Gründung und Unternehmensführung immer so ein bisschen teilweise selbst gestaltet und teilweise aber auch einfach mitgemacht. Und habe damals eigentlich schon einen großen Plan gehabt, wie ich es machen würde, wenn ich es ganz alleine machen würde. Und für mich war immer klar, irgendwann wird der Zeitpunkt sein. Und dann habe ich mit der Geburt meines dritten Kindes so den Absprung gefunden und dachte, jetzt bin ich sowieso erstmal raus, dann mache ich mir da Gedanken. Und letztlich kam es eigentlich so, dass meine Schwester, die in der Medizinbranche arbeitet, meinte, wir brauchen dringend Fachkräfte aus dem Ausland. Der ganze Gesundheitsbereich hat da Bedarf. Zeitgleich hatte ich von anderen Unternehmen immer die Anfrage gekriegt, ob ich für sie rekrutieren könnte. Und ich dachte immer, rekrutiert habe ich jetzt eigentlich 12 Jahre lang wirklich genug, es sei denn, es ist interessanter. Und bin dann durch Zufall auf eine Sprachschule in Spanien gestoßen, die genau das gemacht hat, die für die Gesundheitsbranche in Spanien Pflegekräfte rekrutiert hat und die in Deutsch ausgebildet hat, die aber keine Kontakte nach Deutschland zu Krankenhäusern hatte. Und das war irgendwie das sollte so sein, hatte ich das Gefühl. Und mit denen habe ich dann halt gestartet, dass wir kooperiert haben, ich hier Krankenhäuser gesucht habe und das dann doch schneller an Fahrt aufgenommen hat, als ich so dachte.
Das heißt, vom Geschäftsmodell her rekrutiert ihr dann Pflegekräfte aus Spanien ausschließlich und bringt die dann hier in deutschen Krankenhäusern unter? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also erstmal von den Ländern her war es am Anfang Spanien. Aber unsere spanischen Krankenpflegekräfte wollten eigentlich auch schnell wieder nach Hause. Also die hatten schnell Heimweh und haben das nur für so eine kurze Zeit gesehen. Wir sind danach auf andere Länder gegangen, erst Europa und später international. Und vom Konzept her war es aber immer so, dass wir gesagt haben, wir rekrutieren nicht nur, sondern wir wollen für beide Seiten das Rundum-Sorglos-Paket. Also, dass die Krankenhäuser sich um nichts kümmern müssen mit Behördengängen, mit Integration müssen sie schon zum Teil machen. Aber dass wir uns eben von A bis Z um die Kandidatinnen und Kandidaten auch kümmern. Also wir lernen die kennen, bevor sie in den Sprachkurs starten und betreuen sie dann intensiv mit allen Problemchen, die während der Zeit auftauchen. Von ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich bin gar nicht sprachbegabt, bis zu meine Mutter ist krank und eigentlich erwartet sie, dass die Krankenpflegerin in der Familie sie pflegt. Bis hin zu, was mache ich denn, wenn ich die Prüfung jetzt gar nicht bestehe und einfach so Versagensängsten. Da ist jeweils ein heimatsprachliches Team immer bei uns dabei, die Leute zu begleiten von Anfang bis nachher nach einem Jahr in Deutschland sie die berufliche Anerkennung bekommen und dann auch so einen langfristigen Aufenthaltstitel. Wer will und hat, kann da nochmal Kinder nachholen und Familie nachholen und dann ist unsere Arbeit soweit getan.
Dann seid ihr also für Krankenhäuser dann so eine Full-Service-Agentur, die den Blick drauf hat und wo ich als Krankenhaus sagen kann, Mensch, ich beauftrage euch und am Ende des Tages habe ich da eine Pflegekraft da, die ich auf dem deutschen Markt schwer bis gar nicht finde.
Ja, genau. Also genau, wir nennen es tatsächlich oft so und das Rundum-Sorglos-Paket für die Krankenhäuser, weil wir uns tatsächlich um das gesamte Projekt kümmern.
Wie lange dauert das dann, ihr habt eine Person identifiziert, bis sie dann den ersten Tag im Krankenhaus aufnehmen kann? Also da ist ja, ich habe verstanden, eine Ausbildung und eine Prüfung dazwischen noch.
Ja, also vom Kennenlernen an, bis sie im Krankenhaus anfangen können, dauert es ein knappes Jahr, weil sie dann in den Deutschkurs noch im Heimatland gesetzt werden sozusagen, also setzen sich da freiwillig rein. Aber wir bezahlen den halt oder das Krankenhaus im Nachhinein. Die lernen dann knappes Jahr Deutsch und dann kommen sie hierher, fangen hier an zu arbeiten, aber sind am Anfang noch Pflegehelfer in Anerkennung. Und dann müssen sie im ersten Jahr noch so einen Vorbereitungskurs auf eine Kenntnisprüfung oder so einen Anpassungslehrgang durchlaufen. Und am Ende dieses Jahres ungefähr sind sie, also des zweiten Jahres dann letztlich, aber des ersten Jahres in Deutschland, sind sie dann anerkannte Pflegefachkraft. So nennt sich die ehemalige Krankenschwester hier. Pflegefachfrau, Pflegefachmann.
Merkt ihr so vom Markt, also jetzt aufgrund des demografischen Wandels ja immer mehr Ältere, so stelle ich mir vor, immer mehr Pflegekräfte gesucht, dass da noch mehr Aufmerksamkeit, Interesse da ist oder Leidensdruck, auf euch zuzugehen, weil aus eigenen Bordmitteln, aus eigener Rekrutierung, ich arbeite auch für ein paar Krankenhäuser, da höre ich das immer, dass das wirklich, wirklich schwer ist, die Leute nicht nur zu finden, sondern dann auch zu binden.
Ja, doch, das denke ich schon, dass da tatsächlich der Bedarf auch noch steigt, gerade wenn jetzt die ganzen Boomer in Rente gehen und so. Also da ist auf jeden Fall am Pflegefachkräftemangel ist nicht so richtig ein Ende abzusehen. Auch wenn jetzt im Moment ein paar gesetzliche Vorgaben das Thema so ein bisschen runterkochen, aber es ist eigentlich gar nicht an der Zeit, das runterzukochen, weil die Probleme eher wachsen.
Kannst du das nochmal kurz erklären, was da gesetzlich gerade, das wissen vielleicht nicht alle Zuhörer.
Ja, es gibt ja diese großen Sparpakete jetzt der Bundesregierung und auch im Gesundheitsbereich. Und da gibt es unter anderem das sogenannte Beitragsstabilisierungsgesetz. Das bedeutet, dass die Krankenhäuser ein bestimmtes Pflegebudget nicht mehr übersteigen dürfen. Also in den letzten Jahren durften die rekrutieren und einstellen, da wo sie das Gefühl hatten, dass es dringend nötig ist. Und jetzt ist es eher so eine Kostenrechnung. Ihr habt so und so viel zur Verfügung, um Pflegekräfte einzustellen oder um Pflegekräfte zu haben. Und das ist natürlich mit der Realität nicht so richtig vereinbart, weil der Mangel ist nach wie vor da. Und jetzt zu sagen, jetzt machen wir ihn noch größer, aber dafür sparen wir Geld, ist halt ein bisschen schwierig. Und auch für uns natürlich schwierig.
Ja. Wie geht ihr denn also mit dem, da wäre ich natürlich ganz hellhörig, mit dem Change, ne? Also mit diesen veränderten Rahmenbedingungen um? Also ich glaube, im Oktober ist es dann erst final oder so, ne, bis das beschlossen wird. Aber wie geht ihr jetzt so Kunde und ihr in dieser Phase der Unsicherheit um? Ist dann alles so ein bisschen zögerlich, zurückhaltend vielleicht? Oder wird jetzt noch schnell, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ne, schnell einen Budgettopf ausgegeben, damit man das schon mal abhaken kann, ne, bevor irgendwie der Pflock da reingeschlagen wird und nichts mehr geht oder viel weniger.
Ja, vielleicht einmal kurz noch zu, also beschlossen ist das Gesetz, im Oktober sind die Verhandlungen, wo dann genau festgelegt wird, dieses Krankenhaus bekommt 600 Pflegekräfte und dieses so und so viel. Genau, und im Moment ist tatsächlich Unsicherheit auf allen Seiten. Also viele Pflegedirektoren sitzen so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und sagen, mach im Moment gar nichts und warte mal, was da kommt. Andere wiederum tatsächlich sagen, macht, was ihr wollt, aber es muss schnell gehen. Die müssen im Laufe dieses Jahres noch hier sein. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben grundsätzlich uns sowieso immer vom Vertrieb her eher so über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterentwickelt. Und so versuchen wir es auch jetzt. Und so ist es eigentlich auch für uns immer ein guter Weg gewesen, dass wir so ein bisschen gucken, wen kennen wir wo noch. Und wir haben das große Glück, dass die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, das auch nicht wieder ändern wollen würden. Und das ist natürlich super, weil dann entsprechend, wenn da mal ein Geschäftsführer geht, kann man dem dann folgen und sehen, wie kann der das in seinem neuen Haus dann umsetzen.
Und sag mal, die eure Kunden, sind die deutschlandweit? Also ich habe ja auch, wir hatten hier mal Steffi Kemp in der Businessliga, die ist bei den Sana-Kliniken. Da gibt es ja auch eine große Konsolidierung, dass da so in meiner Wahrnehmung Krankenhausgruppen entstehen, die natürlich noch mehr auf Kosteneffizienz achten. Wie ist da eure Vertriebsstruktur? Mit welchen Krankenhäusern agiert ihr da? Also du brauchst keine Namen nennen, aber so eher regional. Ist es eher in Hamburg oder ist es deutschlandweit?
Nee, ist schon nicht ganz deutschlandweit, aber schon, also wir haben einen Kollegen in Berlin sitzen, eine Kollegin in Frankfurt und eine Kollegin in Essen und aber auch eine Minijobberin im Allgäu, die dafür unsere Krankenhäuser vor Ort zuständig ist. Also zu unserem Konzept gehört dazu, dass wir eben auch für die lokale Betreuung da sind, dass eben auch in den Bundesländern, aber auch den Städten einfach, wo wir Kunden haben, dass wir da auch jemanden vor Ort haben, der sich kümmert, der so ein bisschen mitsuchen kann, was du hast in deinem früheren Zuhause, hast du Volleyball gespielt, dann suchen wir dir hier mal einen Volleyballverein oder du hast im Chor gesungen, suchen wir dir einen Chor. Also die einfach so ein bisschen auch für die soziale Vernetzung, welche Ärzte sind wo, vielleicht sogar heimatsprachlich, die da vor Ort dann zuständig sind. Und das bieten wir deutschlandweit an. Also wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr einen Kunden in Flensburg gewonnen. Dann haben wir auch so jemanden in Flensburg gefunden. Das ist tatsächlich dann auch so à la Minute, dass wir das so aus dem Hut zaubern können. Und genau, natürlich sind solche Klinikketten wie jetzt Sana zum Beispiel, mit denen arbeiten wir auch. Es ist ganz wertvoll, weil man dadurch auch automatisch in andere Bereiche reinkommt. Wenn man mit denen in Berlin arbeitet, empfehlen die einen dann zum Beispiel ins Allgäu weiter oder nach Cottbus oder wie auch immer.
Wie du hast ja mal so im Vorgespräch erwähnt, dass ihr mit einer der ersten auf dem Markt wart mit diesem Angebot, ne? Wie hat sich das entwickelt seitdem? Also gibt's da viel Konkurrenz? Gibt es große Player, gibt es viele kleinere Player? Wie sieht das bei euch aus?
Genau, damals, also 2013, als ich angefangen habe, habe ich angefangen, Pflegedirektoren einfach anzurufen und zu fragen, wie sieht es denn aus, die Pflegesituation, ich mache das und wie sieht es bei Ihnen aus? Und es war wahnsinnig nett, weil man immer sofort bei den Leuten gelandet ist und man immer 20 Minuten telefoniert hat und die erzählt haben über die Lage und wie ist es denn und klingt nach einem super Angebot, das ist ja verrückt, das ist ja was ganz Neues, aber ich glaube, ich traue mich noch nicht und kurz danach haben sie sich dann doch getraut. Also es war ein sehr, sehr angenehmer Vertrieb für Leute, die Vertrieb nicht so mögen, so wie ich. Und inzwischen hat es sich total verändert, also es gibt inzwischen, gerade Stand letzte Woche, ungefähr 700 Agenturen auf dem Markt. Davon haben 84 das Gütesiegel, das wir auch haben. Das steht so für faire Anwerbung und dass die Leute eben nicht hier ausgenutzt werden, sondern in vernünftige Arbeitsverhältnisse kommen und die Transparenz von Anfang an haben, dass sie wissen, wo es hingeht, wie bin ich da untergebracht, wie sieht mein Arbeitsvertrag aus, was habe ich für Kündigungsfristen und so weiter. Das ist alles mit diesem Gütesiegel abgedeckt. Und da gibt es aber auch schon 84 Agenturen und das sind in der Regel so die größeren. habe jetzt letzte Woche war in Berlin Hauptstadtkongress, aber auch gerade festgestellt, dass auch da im Moment so ein Zusammentun stattfindet. Also dass ein Inder uns über den Weg lief, der meinte, er hätte gerade die vierte Agentur gekauft. Also es ist auch da so ein bisschen Konsolidierung angesagt im Moment.
Und steht ihr da auch im Fokus? Also habt ihr auch Sorge, übernommen zu werden? Ich meine, ihr könnt das ja selber entscheiden wahrscheinlich am Ende des Tages. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Frage dann. Ich könnte mir vorstellen, dass die Großen dann auch andere Konditionen aufrufen können oder andere Vorteile haben. Ne? Irgendeinen Sinn wird es ja machen, dass da Leute Firmen zusammenlegen wollen. Ne?
Ja, nee, also das habe ich gar nicht vor. Also ist zum Glück in meiner Hand und ist nicht der Plan. Also ich stelle auch immer wieder fest bei diesen Veranstaltungen oder wir hatten zeitgleich dann auch noch ein paar Kundentermine in Berlin, dass ich schon finde, dass wir auch so die Besten sind. Also ich finde unser Angebot ziemlich gut.
Natürlich.
Ja. Also ich finde unser Angebot ziemlich gut und tatsächlich auch ziemlich einmalig, dass wir eben genau gucken, wer will wohin und das dann möglich machen, sodass die wirklich nachhaltig dann auch da bleiben und eben diese Betreuung über so langen Zeitraum so intensiv. Bei uns geht einfach auch keiner von den Kandidaten wieder weg, weil wir bringen sie dahin, wo sie hinwollen und wo sie sich entwickeln können, wo sie das Umfeld vorfinden, was sie haben möchten. Und ich bin überzeugt, dass wir die damit auch halten können. Also bisher will keiner wieder weg.
Und führt ihr da auch Statistik von den Pflegekräften, die ihr quasi ins Land holt, wie lange die dann bleiben?
Nicht so richtig, aber also wir hatten es am Anfang, als wir mit Europa gearbeitet haben, da lag so der Schnitt bei 3-4 Jahren, weil die einfach oft so ein Gap im Lebenslauf füllen wollten und keinen Job gefunden haben oder es wie so ein halt einen interessanten Auslandsaufenthalt nach dem Studium gesehen haben. Und jetzt bei den Leuten, die aber jetzt zum größten Teil aus Mexiko, aus Kenia, aus Indien kommen, da ist einfach die Motivation eine ganz andere. Die wollen ihr Leben hier aufbauen und wollen hier Kinder kriegen, ihre Enkelkinder noch groß werden sehen. Für die ist das wirklich ein totaler Life-Changer hier. Und da sind von den, weiß ich glaube, 200 mexikanische Pflegekräfte sind bisher hier angekommen. Das ist so unser Hauptstandbein mit Mexiko. Und von denen sind, glaube ich, 2 gegangen. Also und die ersten sind 6 Jahre hier und schwören nie wieder was anderes. Also die sind wahnsinnig loyal dann oft auch, weil sie haben jetzt einmal den Schwung, diesen ganzen Weg der Integration mitgemacht. Und wenn sie jetzt wieder wechseln würden, woanders hingehen würden, in ein anderes Krankenhaus, was auch nach Tarif bezahlt, wo eigentlich keine Änderung so richtig ist, müssten sie wieder von vorne anfangen. Nicht sprachlich, aber so von dem ganzen sozialen Umfeld. Und das wollen die in der Regel nicht. Die sind glücklich, dann ein Team zu haben, eine neue Familie gefunden zu haben, also Jobfamilie gefunden zu haben, sodass da eigentlich quasi keine Fluktuation da ist.
Und hat sich da auch von Seiten der Krankenhäuser quasi der Übergabeprozess auch professionalisiert? Also gibt es da Funktionen, die Pflegekraft aufnehmen und sich dann darum kümmern, um die Integration? Oder werden die so zack hingesetzt? Hier ist es, schön, dass du da bist, pack mal mit an. Oder springen wir mal in einem halben Jahr vielleicht, wie es dir sonst geht?
Ja, nee, das macht natürlich auch einen Riesenpunkt aus. Das hat sich tatsächlich auch wahnsinnig geändert. Also vor 13 Jahren war das kollegiale Umfeld so ein bisschen so, wieso kann die denn nicht richtig arbeiten? Die spricht doch fast Deutsch, aber auch nicht so richtig. Und warum kriegt die das gleiche Gehalt wie wir und so? Damals haben wir immer noch so mit unseren Workshops getourt und auf den Stationen erzählt, warum die kommen, wie der Hintergrund ist, was man tun kann, damit es gut läuft. Das machen wir inzwischen auch noch bei den Krankenhäusern, die es haben möchten. Aber sehr, sehr viele, die so strukturiert aus dem Ausland rekrutieren, die haben inzwischen auch so Integrationsmanager, die sich so innerhalb des Krankenhauses darum kümmern, dass die Leute wirklich gut andocken und dass sie sich wohlfühlen, dass sie eine Anlaufstelle haben, wenn sie sich rassistisch behandelt fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht so richtig ankommen im Team oder dass ihre Sprache noch nicht ausreicht oder was auch immer. Und das ist super wertvoll. Und fachlich haben die auch, was allerdings auch nötig ist, wegen dieser ganzen Anerkennungsphase noch, haben die so Praxisanleiter, die denen sozusagen wie als Lehrer sozusagen zur Verfügung stehen, die denen zeigen, wie man in Deutschland wäscht, wie man die Hygiene handhabt, wie der Patienten, der ja Patientenkontakt ist, wie der Kontakt ist mit Angehörigen und so. Die sind speziell dafür nochmal da. Also die sind schon echt, werden da gut empfangen, finde ich. Besser als in vielen anderen Branchen wahrscheinlich.
Ja, klar. Ich meine, da ist ja auch der Bedarf dann extrem. Ne? Habt ihr das denn im Vorfeld, ich fand den Mix ganz spannend, Mexiko, Kenia, Indien. Habt ihr das im Vorfeld analysiert, welche Länder besonders gut geeignet sind dafür, dass Mitarbeitende als Pflegekräfte in Deutschland arbeiten? Oder war das eher zufällig? Wie seid ihr da auf dieses Portfolio gekommen?
Also das erste war ja Mexiko. Das hat sich tatsächlich durch zwei Umstände ergeben. Das eine ist, dass wir eine Mexikanerin schon im Team hatte, die bis dahin für Italien gearbeitet hat, weil sie da auch lange gelebt hatte und immer meinte, ich will auch aus Mexiko rekrutieren, weil da wird Überbedarf ausgebildet. Die kommen von der Uni und sind arbeitslos, sind total gut ausgebildet und die wollte das von vornherein gerne. Und anfangs war das immer noch dieser ganze Weg mit diesem Anerkennungsprozess, schien damals noch fast ungehbar. Aber jetzt hat sich das alles sehr verbessert. Damals hat dann auch die ZAV, also diese zentrale Arbeitsvermittlung von der Arbeitsagentur, die hat sich auf den Weg gemacht und aus Mexiko rekrutiert und hat dadurch so ein bisschen den Weg geebnet. Und dadurch war Mexiko so klar. Kenia ist ja durch so einen Kontakt mit der Außenhandelskammer in Kenia entstanden, mit denen ich irgendwie im Gespräch war und die meinen, sie hätten tolle Fachkräfte da und ich bin mal hingeflogen und habe mir da die Unis angeguckt und so. Also es war eigentlich dann eine Sympathiesache auch so ein bisschen. Und Indien hat sich eigentlich ergeben, weil das ein sehr großer Markt ist. Also gibt es wahnsinnig viele Agenturen in Indien, die Leute dort suchen und schon mal ausbilden und dann eben fit machen für den deutschen Arbeitsmarkt. Und dadurch kam das so ein bisschen zustande. Also
das ist ganz spannend. Ich habe eben gerade geguckt nochmal hier, wir haben an Spieltag 27 Martin Hecker von Amalitech, hier aus Köln, da gehabt, der afrikanische IT-Fachkräfte an deutsche Firmen ranbringt. Mit Win-Win, digitale Expertise aus Afrika, trifft Nachfrage aus Deutschland. Dieser schmissige Spieltag-Titel, da kann man nochmal reinhören, wenn man möchte.
Ja, unbedingt. Tag 27 war das, ja.
Genau. Vielleicht hat er auch noch ein paar Tipps oder du für die, wenn ihr mal schnacken wollt. Ja. Sag mal, und so für eure Firma, ne, und oder für dich, was war denn so im Sinne so von Veränderungsprozess, Umgang mit Change und so weiter, was war denn so eine Hürde und wie seid ihr damit oder du für dich damit umgegangen?
Jetzt digitale Veränderung, meinst du?
Ja, oder in dem Firmenwachstum am Markt mit den einem Geschäftsmodell.
Also bei unserem Geschäftsmodell hat sich vor allem durch die Corona-Pandemie was geändert, weil davor haben wir eben fast ausschließlich aus Europa rekrutiert und ganz, ganz besonders aus Italien. Und schon zu Start der Pandemie hat sich bemerkbar gemacht, dass also einmal war es natürlich schwieriger mit den Einreisen, aber das war nicht das größte Problem. Das größte Problem war eigentlich, dass man in Italien nicht mehr ins Ausland gehen wollte, weil die Erfahrung gemacht haben, wenn irgendjemand zu Hause krank wird oder man schnell nach Hause möchte, dass das manchmal gar nicht möglich ist und dass man dann diese Entfernung von der Familie so wirklich spürt. Und da mussten wir dann irgendwie relativ schnell uns überlegen, wie es weitergeht und haben dann eben, da kam das dann mit Mexiko auch ins Spiel. Das heißt, das hatten wir parallel schon so ein bisschen angedacht und geplant. Wir hatten eigentlich für Sommer 2020 eine große Rekrutierungsveranstaltung in Mexiko geplant, die dann natürlich ausfiel. Und gleichzeitig wuchs der Druck, jetzt ein neues Geschäftsmodell oder einen neuen Markt zumindest, also Herkunftslandmarkt sozusagen, aus dem Boden zu stampfen. Und dann haben wir das aber relativ schnell online hinbekommen. Und zum Glück sind auch zeitgleich die ganzen Online-Kurse aus dem Boden gesprossen. Das gab es ja vorher auch noch nicht so, dass die Sprachkurse alle online stattgefunden haben. Und das haben wir dann relativ schnell so, dass wir dann im November 2020 da auch den ersten Kurs schon starten konnten.
Und das hat dann auch keinen Abbruch getan oder vielleicht wurde es ja sogar schneller. Du sagtest ja eingangs, dass es ungefähr ein Jahr dauert und dann nochmal ein Jahr on the job, bis die Personen dann ready to go sind. Hat das denn dann, wenn ihr das digitalisiert habt, ging das dann schneller oder gab es dann auch Plattformen die oder Apps, wo man quasi auch so diese Kontakte besser herstellen konnte? Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Ja, das haben wir jetzt seit 2 Jahren. So gibt es so eine Plattform, die halt nennt sich Ancadia. Die ist eigentlich von der Branche für die Branche erstellt. Die deckt eigentlich den gesamten Prozess ab. Da können sich die Leute am Anfang über unsere Website so ein Formular ausfüllen und landen dann in so einem Ping-Pong-Spiel. Lad du mir jetzt die Dokumente hoch, okay, gemacht. Dann gib du mir jetzt den Vorstellungstermin, okay, gemacht. Ist Zusage, Arbeitsvertrag. Alle Dokumente fliegen da quasi hin und her in so wie so eine Art Ping-Pong-Spiel. Und das geht auch bis zum Ende der Anerkennung. Also da hat man sozusagen den gesamten Prozess auf einer Plattform. Und das ist eigentlich ziemlich hilfreich. Also wir haben darüber hinaus jetzt schon öfter überlegt, was uns eigentlich noch fehlt, jetzt auch im Zuge von KI und was wir jetzt für unsere Prozesse noch brauchen. Aber eigentlich ist es nicht so wahnsinnig viel, außer hier und da mal ein Konzept oder so. Eigentlich ist das Allermeiste tatsächlich darüber abgedeckt. Wir müssen darauf vertrauen, dass die sich rechtzeitig weiterentwickeln.
Wenn du Kenia sagst, oder ich weiß, Mexiko kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber das haben wir in der eben von Volker angesprochenen Folge auch gelernt. Die Afrikaner sind ja teilweise Digital Native, ne? Und die sind ja digital viel weiter, als wir meinen und auch als wir sind, ne? Und ich glaube, das ist dann auch, sind dann auch Hürden, die dann aufgebaut werden, wenn du dann so eine sperrige Homepage oder Landingpage dann hast, ne? Das ist natürlich auch schwierig. Ja. Also da kann man sicherlich mit KI noch einiges machen, ne?
Ja, das denke ich auch. Das wäre noch ein Fortschritt.
Ja. Und Nicola, für dich selber, so als Inhaberin, hattest du da nochmal einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, so in der ganzen Zeit, so, boah, das war aber wirklich eine Challenge. Da musste ich mich irgendwie anders aufstellen oder mit etwas beschäftigen. Und wenn ja, wie bist du damit mit dir umgegangen? Weil das haben ja auch, falls du eine Situation hättest, ne, ist das für den Podcast auch, für den Zuhörer, auch für Entscheider, die ja dann auch so Gedanken haben, viel Unsicherheit oder wie mache ich das, wie gehe ich damit um, wenn du da noch was hättest.
Also einmal hatten wir ziemlich am Anfang, das war Anfang 2015, also nach 1,5 Jahren, ist unsere Sprachschule in Spanien plötzlich so von einem Tag auf den anderen, war sie weg, sagen wir so. Also da kamen auch Themen mit Gefängnis und so weiter mit ins Spiel und Namensänderungen. Also es war gut für den Start für mich, aber es war wohl nicht der optimale Partner. Jedenfalls waren die von einem Tag auf den anderen verschwunden und es war eigentlich mein einziger Partner zu dem Zeitpunkt. Und da muss ich sagen, das hat mich erstmal wahnsinnig in Panik versetzt, weil ich damals schon 2 Vollzeitmitarbeiterinnen hatte, wo ich wusste, dass zumindest die alleinerziehend war, auch vollständig auf den Job angewiesen war. Und aber da war tatsächlich der riesengroße Vorteil dieses Team, was wir da schon waren, also dieses zu dritt einfach sagen, so, und was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt ja eine Lösung finden. Und das hat wahnsinnig gut geklappt, also weil die eine Kollegin hat das eben, wir haben damals aus Italien dann auch sehr viel rekrutiert, also lief über die Sprachschule in Spanien, waren aber es war ein bisschen komplizierter, jedenfalls war Italien nicht ganz fremd und die eine Kollegin war Italienerin, ist auch noch da und die hat sofort gesagt, okay, wir müssen was in Italien aufbauen, ganz schnell, und dann hat sie eigentlich in Eigenregie einen Bewerbertag in Venedig organisiert, weil da eine gute Hebammenschule ist. Und wir hatten dann einen Krankenhauskunden, die hatten gerade gesagt, sie würden gerne Hebammen von uns rekrutieren. Und dann hat sie da eigentlich über Airbnb irgendwie so eine Wohnung gemietet, die wahnsinnig feudal aussah und wirklich schick war, wo wir dann die ganzen Hebammen hineingeladen haben, um diesen Bewerbertag mit uns zu machen. Und das war alles sehr, sehr selbstgestrickt auf einmal und es hat super funktioniert. Das war eigentlich viel besser als vorher, weil sie dann ich habe die Kundin vom Flughafen abgeholt und dann mit dem Boot extra gefahren und nicht mit dem Taxi, damit es ein Erlebnis ist. Und sie hat in der Zeit schon die Häppchen Tramezzini für die Kunden vorbereitet. Und es war tatsächlich so ein echter Turning Point, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht alleine mit der Situation. Und wir das einfach zusammen wirklich gut hinbekommen haben. Und die Kunden danach auch gesagt haben, so nie wieder mit jemand anders. Und das ist bis heute so. Und das ist total, wertvoll gewesen, dass man einfach, dass wir gemerkt haben, wenn wir richtig Gas geben und zusammenhalten und irgendwie mit unserer Leidenschaft, die wir mitgebracht haben, irgendwie versuchen, das Beste rauszuholen, dann klappt das.
Als Entscheider warst du in einer Situation, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann hast du das transparent gemacht, habe ich jetzt so verstanden, gegenüber deinem Team. Also hast nicht alles alleine auf deine Schultern genommen und gesagt, jetzt muss ich alleine eine Lösung finden. Transparent gemacht und quasi die Schwarmintelligenz, ne, das, die Perspektiven von deinem Team mit angefragt und dadurch seid ihr auf den Weg gekommen, der sich, finde ich, hält sich ja sensationell an die Geschichte.
Cool, und ich höre ja immer, also ich komme ja eher aus der digitalen Ecke und habe mich auch mit KI beschäftigt und jetzt sagen alle, die nächste Stufe von KI sind ja die Roboter, ne? Die autonomen Roboter, also jetzt nicht mehr nur die Arme, die man hat in den Fabriken, sondern auch Roboter, die gehen können, damit man die eben auch in der Pflege einsetzen kann, ne? Weil da ist ja der große Notstand. Ist das bei euch auch ein Thema oder sagst du, nee, das wird noch jahrzehntelang auch nebeneinander existieren und daher ist unser Geschäftsmodell da auch ganz sicher, weil der Bedarf nach wie vor so hoch ist?
Ja, also ich glaube, die Roboter in der Pflege sind super wichtig, um die Arbeit zu vereinfachen auch. Also es werden ja heute auch schon einige Roboter zum Heben und zum Lagern und so eingesetzt, wo einfach die Pflegefachkräfte Rückenschmerzen von bekommen und einfach auch anders eingesetzt werden können. Ich weiß, dass sie auch schon in der Geriatrie, da auf den Demenzstationen teilweise so als schnurrende Kätzchen oder so eingesetzt werden. Ich glaube, die eigentlichen Pflegekräfte wird es nicht ersetzen, weil da ist so viel anderes, was damit mit eine Rolle spielt. Also das ganze Zwischenmenschliche, da wird die Arbeit der Pflegekräfte einfach so ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Also die ist so viel mehr als einfach nur dieses Verrichten von Arbeiten. Das ist einfach so viel Empathie und Zuhören und Angehörigen erklären und mit Patienten sprechen, die sich Sorgen machen und Eltern beruhigen, die ihre Kinder da auf der Neonatologie liegen haben oder auf der Intensivstation. Und das ist irgendwie doch sehr, sehr viel mehr, als dass ich denke, dass da ein Roboter das wirklich übernehmen kann. Aber zur Unterstützung auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das allgemeine Bild. Das haben wir hier bei uns in unserer Firma, aber auch in vielen anderen Firmen auch. Ich glaube, diejenigen, die sich nicht mit KI und Robotern beschäftigen, die werden Probleme kriegen. Die sich damit beschäftigen, für die ist es halt eine Chance, dass man dann eben auch, sagen wir mal, das Geschäftsmodell dann auch weiter aufbaut und erweitert. Ne? Also genau wie du sagst, das ist ja dann, dann brauche ich halt die Menschen für die höherwertigen Aufgaben, für das Zwischenmenschliche und auch für, ja, für Sachen, die von den Robotern noch nicht gemacht werden kann, aber das, was die Roboter machen können, das sollen sie dann auch tun, ne, damit man eben die anderen entlastet. Mhm. Macht schon sehr viel Sinn.
Nicola, was würdest du denn sagen, jetzt mal mit Ausblick auf die nächsten Jahre? Nur mal so als Hypothese, ne? Wie meinst du, wie entwickelt sich das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, die Branche?
Also ich denke, dass der Bedarf nach internationalen Pflegefachkräften schon noch weiter steigen wird. Also jetzt im Moment ist halt diese Restriktion bei den Einstellungen, aber das Problem lässt sich nicht wegdiskutieren und auch nicht wegsparen. Und ich denke, dass jetzt nach einer kurzen Phase, wo alle erstmal rechnen müssen, was können wir uns wo wie leisten und dann aber auch sich wieder sicherer fühlen und wissen, ich kann dieses Jahr 10 Leute einstellen und nächstes Jahr 5 oder so. Ich denke, das wird auf jeden Fall nach wie vor ein wichtiger Markt sein. Ich glaube, dass einige Krankenhäuser jetzt wahrscheinlich nicht, also es geht ja schon los, dass einige Krankenhäuser so richtig diesen Change nicht mitmachen und pleite gehen. Und bei den Agenturen wird sicher auch nochmal ein Zurechtschrumpfen und Kaufen geben. Aber insgesamt, denke ich, ist das eine weiter wachsende Branche.
Ja, und das ist auch ein toller Ausblick, Nicola. Ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen, was wir heute im Spieltag gehört haben. Du hast uns als Inhaberin und Geschäftsführer von Ola Alemannia das Recruiting und die Integration internationaler Pflegekräfte näher gebracht. Das ist eine ganz tolle Reise, die vor 13 Jahren begonnen hat. Du bist gestandene Unternehmerin, also es war nicht deine erste Firma, die du gegründet hast, hast sie aufgebaut als einer der Pioniere Mittlerweile gibt es 700, aber auch nur 84, so wie ich es verstanden habe, qualitativ hochwertige, mit Gütesiegel versehene, ähnliche Firmen. Was euch ausmacht, ist eben, dass ihr ja erst aus Europa, aber dann aus der ganzen Welt, spannend aus Mexiko, Kenia und Indien, Pflegekräfte rekrutiert habt, die auch über 6 Jahre in ihren jeweiligen Pflegehäusern dann auch arbeiten und darüber hinaus. Und spannend fand ich auch so auf der unternehmerischen Reise, wie du es dargestellt hast, dass es natürlich dann auch mal Punkte gab, Wendepunkte gab, beispielsweise, das haben wir auch schon häufiger gehört hier in der Business-Liga, Corona war da sicherlich ein einschneidender Punkt, wo du auf einmal auch Dinge komplett anders machen musstest, auf Online-Formate, auf Plattformen umstellen musstest. Und eben auch, spannend fand ich die Episode, wo du halt als Unternehmerin dann auch im Team neue Lösungen, Volker hat das so schön gesagt, über Schwarmintelligenz finden musstest. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man für alle, die dies hören, dass man da eben auch diese Variabilität mitbringen muss als Unternehmer, um erfolgreich zu sein. Und nach vorne blickend hatten wir kurz das Thema Robotik gestreift. Da sagst du ganz klar, das wird eine Koexistenz sein, aber der Bedarf bleibt steigend, auch wenn es da jetzt Gesetze gibt, die was anderes vermuten lassen. Und von daher machen wir uns, Volker, glaube ich, kann ich für uns beide sagen, für dein Unternehmen keine Sorgen. Ne? Also ich glaube, das wird weiter prosperieren. Und auch wenn es da vielleicht eine Konsolidierung gibt, ganz spannende Insights auf eine super wichtige Tätigkeit, auf ein super wichtiges Unternehmen, weil die Pflege ist super wichtig für auch den Wohlstand unserer Gesellschaft, dass es uns gut geht, und das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Wird leider ja auch nicht immer so gesehen, aber vielen Dank für die Insights, Nicola, und an alle Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal, auf den nächsten Spieltag. Bis dahin, bleibt sportlich.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.